Nur Golf auf meinsportradio.de.
We can all die happy.
Das war das Fazit von Eddie Pepperell nach seinem Sieg beim Sky Sports British Masters. Jetzt kann er zufrieden sterben nach diesem Sieg auf Heimgrund. Aber ob er wirklich sterben will oder nicht, das klären wir natürlich gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und wir haben noch viel mehr zu bieten. Erstmal natürlich vor allem unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Du bist zum Glück wieder unter den Lebenden.
Ja, mich hat eine Erkältung dahin gerafft, aber das war zum Sterben noch nicht genug.
Ein temporärer Ausfall Ende der letzten Woche, jetzt also wieder voll mit dabei, so voll Tatendrang wie Mark Leishman am Wochenende, der rennt auf der PGA Tour allen davon. Die Koreanerin Chun beendet ihre Dürre ausgerechnet beim Heimspiel in Incheon, und Bernhard Langer, der feiert seinen 38. Champions Tour Titel. All das heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Das haben wir doch einiges zu besprechen heute in der Sendung. Und wir starten auch gleich durch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf mit dem Sky Sports British Masters und mit dem Sieger Eddie Pepperell. Der hat sich am Ende beim Heimspiel durchgesetzt, hat mit -9 das Turnier gewonnen vor Alexander Björk, dem Schweden, mit -7. Und Lucas Herbert und Jordan Smith, die stehen beide mit -5 auf dem geteilten dritten Platz. Desiree, wir haben eben schon von Eddie Pepperell gehört. Er kann jetzt zufrieden sterben. Ein Sieg beim Heimspiel, natürlich was ganz Besonderes. Vor allem, weil es sein zweiter Titel in dieser Saison auch war und sein zweiter Titel insgesamt. Also der ist wirklich gut unterwegs gewesen. Aber auf der Runde, da war es dann doch noch ein bisschen spannender, weil es auch ein absolutes Schiedwetter war.
Das Wetter kann man mit Fug und Recht als British bezeichnen. Also dieses British Masters war sowieso insgesamt sehr British. Einfach alles, also Wetter, Spielbedingungen, Zuschauer. Also im besten Sinne und wettertechnisch halt leider auch aus golferischer Sicht im schlechtesten Sinne. Und die Konditionen, mit denen die Spieler da zu kämpfen hatten, waren schon krass. Das muss man wirklich sagen. Also es war einfach unglaublich windig. Und hat natürlich auch geregnet, also war alles mit dabei, was man so auf einer britischen Insel da irgendwie sich so erwartet oder was man befürchtet. Meine Lieblingsszene war im Prinzip ein Putt von Justin Rose, aber an einem der ersten Tage, der unterwegs war zum Loch und dann von der Windbö abgetrieben wurde, buchstäblich ein Putt. Ist ja nicht so, dass der jetzt Flughöhe gehabt hätte. Und insofern haben da die Spieler natürlich alle mitgekämpft und Pepperell auch, aber hat sich damit offensichtlich noch am besten arrangiert.
Vor allen Dingen mit dem Putten, da hatte auch Pepperell auf der Schlussrunde, vor allen Dingen auf der Back 9, einige Probleme. Die Back 9 ging allerdings gut los, da hat er einen Eagle gespielt an der 10, vorher hat er auf der Front 9 ein Birdie an der 5 und ein Bogey an der 9 gespielt, dann dieses Eagle an der 10 und dann hat er es hinten raus ja zusammengehalten. Mit 3 Schlägen Vorsprung war er auf die Runde gegangen, aber das schien am Ende dann nochmal richtig knapp werden zu können. 15 und 16 jeweils Bogey, und sein Verfolger Alexander Björk, der konnte an den beiden Löchern, er war im gleichen Flight gestartet mit Pepperell, Paar spielen. Also eine ganz, ganz haarige Entscheidung am Ende.
Ja, das war wirklich nochmal knapp. Also speziell auch schon das Bogey an der 9 war in Anführungszeichen blöd aus der Sicht von Eddie Pepperell, weil da dann wirklich natürlich Björk die Gelegenheit dann hatte, sich ranzuspielen. Der hatte ja mit 2 Birdies auf der Frontline und keinem Bogey, hat er dann natürlich 2 Schläge gut gemacht. Und die Antwort mit dem Eagle auf der 10 war fantastisch von Eddie Pepperell. Das war wirklich ganz, ganz toll, vom Fairway aus eingelocht. Da hat er sich auch entsprechend und sehr berechtigt drüber gefreut. Da hat er dann wieder genau diese 2 Schläge Abstand hergestellt, und dann hat er letztendlich das so ein bisschen ins Ziel gezittert, ist vielleicht übertrieben, aber es war schon sehr spannend. Also auch an der 14 hat er ein Paar gespielt. War also gerade noch, also da hatte er schon Schwierigkeiten, einfach das Fairway zu treffen, und hatte dann einen wirklich ganz, ganz wichtigen Putt vom Vorgrün aus. Und hat dieses Paar dann gerettet, und das sind so die Paar-Saves, die auf der Scorecard immer nicht auftauchen, die aber dann manchmal wichtiger sind als Birdies. 15, 16 hat sie ihn dann erwischt mit Bogies jeweils, und da war es dann schon sehr, sehr knapp, und Alexander Björk hat dann am Schlussloch allerdings noch ein Bogey gespielt, was eben Pepperell nicht gemacht hat. Der hat da das Paar auch wieder spielen können an der 18 und so kam dann letztendlich diese doch Zweischlagführung dann wieder zustande, aber man kann zu keiner Zeit sagen, dass es nicht spannend gewesen wäre.
Wir hören Eddie Pepperell nach seinem Sieg über seine Gefühle nach diesem Erfolg.
It was a grind, it was a tough day, obviously with the conditions. Didn't play well really today and I'm just thankful I got myself a nice lead really overnight. I needed it. So yeah, it was just a case of hanging in there all day really. It was very, very miserable. I mean, when I said British weather yesterday, I didn't expect it to be quite so miserable, but you know, I'm thrilled to be stood here with the trophy.
Das kann auch wirklich sein, dass er mit der Trophäe dann am Ende ausgezeichnet wurde, der Turnierhost Justin Rose ihm diesen Silberpot dann am Ende überreicht hat. Wie gesagt, der zweite Pot in diesem Jahr, den sich Eddie Pepperell sichert. Damit ist er der 5. Mehrfachsieger auf der European Tour in dieser Saison. Matt Wallace, der hatte ja 3-mal zugeschlagen, unter anderem live auf meinsportradio.de bei der BMW International Open in Köln vor wenigen Monaten. Shubhankar Sharma, der hat auch zugeschlagen. Über den werden wir später noch sprechen, wenn wir über die PGA Tour uns unterhalten. Francesco Molinari, der Ryder Cup hält, auch der hatte 2-mal in dieser Saison gewonnen und Brooks Koepka, der hat ja 2 Majors geholt und entsprechend dann auch auf der European Tour damit zugeschlagen. Desiree, aber für Eddie Pepperell bedeutet dieser Sieg jetzt letztlich noch mehr, nämlich vor allem die Verbesserung in der Weltrangliste unter die Top 35 ist er jetzt gekommen und das bietet ihm ja dann auch mit Blick auf die nächste Saison einige weitere Chancenstarts bei WGC-Turnieren, eventuell, wenn er es bis zum Jahresende schafft, sich unter den Top 50 zu halten, auch der Start beim Masters in Augusta und das sind natürlich Aussichten, die Pepperell ja, sehr gerne genießt.
You know, it's going to be a great opportunity for me to go out there, obviously, into America and play a few more majors and the WGCs, obviously. But, you know, and I'll chuck in a few events around that, hopefully, out there. But I intend to stay over here in Europe. I really enjoy it. So, you know, I don't know what to say other than that, really.
Ja, freut man sich aber, dass er gleich gesagt hat, Treuebekenntnis zur European Tour.
Ja, der ist eh irgendwie süß, finde ich. So sehr englisch einfach auch in seinen Interviews. Dieser 33. Platz ist es, glaube ich, in der Weltrangliste sogar, ist tatsächlich wahnsinnig wichtig. Das ist, du hast alles schon angesprochen, die Vorteile, er selbst hast selber auch nochmal wiederholt und das ist halt für die Spieler der European Tour, auch wenn sie noch so treu zur European Tour stehen, müssen und wollen die natürlich, also nicht müssen, aber wollen und sollten die natürlich auch die Chance haben, sich auf der PGA Tour da zu zeigen und die großen Turniere zu spielen. Und insofern ist das für Pepperell ein Riesenschritt und auch nur folgerichtig, auch dass er jetzt das zweite Mal in diesem Jahr gewonnen hat, wobei jetzt dieser Sieg, finde ich, deutlich höher einzuschätzen ist als der erste. Und also da kann er wirklich mit sich zufrieden sein. Das waren offensichtlich auch seine Eltern. Das war nochmal so eine britische Komponente. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht, also es ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber sein Papa und seine Mama waren ja auch da und haben ihn dann jubelnd umarmt auf dem 18. Grün. Pardon. Und entsprechend, die waren einfach auch ganz, ganz herrlich in ihrer Art der Reaktion und haben sich natürlich furchtbar gefreut über den Erfolg ihres Sohnes.
Und deshalb, da wiederholen wir das Zitat vom Eingang nochmal, das können wir nochmal einspielen. Eddie Pepperell, weil eben die Familie da war und alle so glücklich waren, sagte er das.
For all my family to be here is this what, we can all die happy.
Also glücklicher kann man eigentlich gar nicht sein. Glücklicher kann man es einfach dann auch gar nicht auf den Punkt bringen. Eddie Pepperell mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg. Übrigens der 11. Sieg eines Engländers in dieser Race to Dubai-Saison auf der European Tour. Lass uns auf weitere Namen noch gucken, die wir im Leaderboard da sehen. Alexander Björk, der Schwede, auch der ja mit einer recht guten Saison aus seiner Sicht, hat sich da ja auch vorne hingespielt. Oder auch Lukas Bjerregaard, der Däne, der Sieger, der ja in der letzten Woche noch zugeschlagen hat. Also auch der, die Skandinavier, ohnehin stark.
Ja, auf jeden Fall. Bjerregaard jetzt für seine Verhältnisse in Anführungszeichen, also für seine Verhältnisse passend, weil er ja gerne mal Top Ten spielt. Also sehr konstant einfach auch da vorne aufscheint und jetzt hat er tatsächlich einen 9. Platz damit erreicht mit seinem -2 insgesamt Ergebnis. Er hatte einen super Tag am Freitag mit der 67 und hat sonst einfach ein paar Schläge zu viel pro Runde da irgendwie abgeliefert. Teilt sich aber übrigens das Ergebnis mit Tommy Fleetwood und Andy Sullivan. Ah, by the way, wer Lust hat, die European Tour hat mal wieder ein Filmchen gedreht. Und ich promote die ja immer sehr, sehr gerne. Und da kann man durchaus mal drauf schauen, wo Golfspieler gefragt werden, also quasi ein Jobinterview. Und was dann ihr erster Beruf war und was sie dann irgendwie sonst noch machen könnten oder sonst irgendwie. Das sind einige Golfer dabei. Beef natürlich im Interview mit Mike Lorenzo Vera. Das sind so die beiden gegensätzlichsten Typen überhaupt auf Gottes Erdboden, glaube ich. Und Tommy Fleetwood mit seinem Caddy und so. Kann man mal reinschauen. Das ist ziemlich lustig. Mhm. Die haben da natürlich großen Spaß. Tommy Fleetwood jetzt auch im Endergebnis eine -2. Genauso wie Andy Sullivan auch eine -2. Der war da auch im Interview. Andy Sullivan ist großartig. Einfach sobald der den Mund aufmacht, das ist, kann man einfach nur freudig anhören. Und wer sich da aber noch davor schieben konnte, das muss man, glaube ich, noch kurz erwähnen, ist Justin Rose auf Platz 8, ein alleiniger Platz 8, der ja der Turnier-Host war und da offensichtlich einen guten Job gemacht hat. Ich würde übrigens auch sehr gerne da mitspielen nächstes Jahr. Vielleicht hört es ja Justin Rose, weil du nämlich zum Turnierstart auf deinem Zimmer eine Tafel Schokolade personalisiert auf British Masters bekommst.
So also, schaut's aus. Für eine Tafel Schokolade machst du alles offensichtlich.
Naja, gut, das wäre jetzt ja schon so auch spektakulär, aber ganz ehrlich, in dem Regen und mit dem Wind wäre ich, glaube ich, ganz mörderisch eingegangen. Nein, Quatsch, aber das war eine nette Geste von Justin Rose und er hat eben auch, also das haben die Spieler auch fast alle gepostet, deswegen sage ich das überhaupt, also praktisch jedem Social Media Account, auch Martin Keimer, kam diese, also Cadbury Schokolade natürlich, jetzt machen wir halt Werbung, ist ja egal, und eben anstatt des normalen Logos war halt British Masters drauf, also extra hergestellt dafür, schon ein cooler Move und die Spieler haben sich da gefreut und Tommy Fleetwood hat eben noch eine persönliche Notiz dann von Justin Rose noch dabei und so, also das ist schon einfach cool gemacht und widerspiegelt, um jetzt mal wieder zurückzukommen, was man eigentlich ja berichten möchte und weg von meiner Schokoladenaffinität, widerspiegelt einfach nur, dass Justin Rose da einen super Job gemacht hat, der hat als Host sich da total ins Zeug gelegt und du merkst, dass er da totales Herzblut reingesteckt hat, da wirklich den Spielern ein super Wochenende oder überhaupt eine super Woche zu bieten und das haben die auch entsprechend honoriert und das, also du hast schon übliche Social Media Posts von wegen, ja, Turnier, war sehr nett und danke an die Veranstalter, aber was dann letztendlich über die British Masters jetzt da geschrieben wurde, das war schon sehr, sehr lobend Justin Rose gegenüber und die Spieler waren alle begeistert.
Ist natürlich auch dann ein besonderes Merkmal dann, wenn so eine, ja, Legende muss man ja schon sagen, Justin Rose sich dann eben so da wirklich ins Zeug legt und den Spielern da einen möglichst schönen Aufenthalt und möglichst tolles Turnier bietet. Rose Ryder Cup, Fleetwood Ryder Cup, Molinari, über den müssen wir natürlich auch noch mal kurz sprechen. Jetzt geteilter 56. geworden, der Ryder Cup Held und Führende im Race to Dubai. Nur 56. könnte man jetzt natürlich kritisch anmerken, aber man muss ja auch da noch mal zum Ryder Cup zurückblicken. Das hat er jetzt ja auch erst enthüllt, dass er diesen Ryder Cup, diese Siegesserie da beim Ryder Cup in Paris eigentlich mit einem kaputten Rücken hingelegt hat. Das macht's noch besonderer.
Ja, das, da kriege ich immer gleich Angstzustände in Anführungszeichen. Da sollte er natürlich wirklich gut auf sich aufpassen. Kaputter Rücken ist halt so gar nicht lustig irgendwie. Abgesehen davon hat er, glaube ich, auch nur seinem Bruder Eduardo Molinari die Chance gegeben, sich an Tommy Fleetwood ranzumachen. Der liegt nämlich im Klassement einen Schlag dahinter, also direkt unter ihm platziert. Und ja, also im Moment leben die beiden einfach das Mollywood des Ryder Cups zu Ende und geben natürlich die entsprechend in Anführungszeichen verliebten Interviews. Ja, das im Fotobomben und was weiß ich was. Und Tommy Fleetwood sagt, oh, er hat mich nicht angerufen. Ja, er hat mich doch angerufen und so. Also es ist total entzückend, wichtig, aber natürlich jetzt für Francesco Molinari ist natürlich, dass der Rücken da jetzt irgendwie wird. Ich weiß nicht, hast du da nähere Informationen, wie er da weiter zu verfahren gedenkt?
Bisher auch nicht. Er wird sein Turnierschedule, so hat er es zumindest gesagt, erstmal weiterspielen, so wie er ihn geplant hat. Also scheint alles so weit im Griff zu sein, dass er da letztlich auch keine bleibenden Schäden davontragen wird. Aber er muss natürlich auch oder will natürlich auch gerne diese Krone, das Race to Dubai, sich sichern. Und von daher sollte er natürlich noch ein bisschen spielen, auch wenn er einen relativ guten Vorsprung aktuell hat. Aber die großen, gut dotierten Turniere, wo man jetzt Preisgeld und Boden gut machen kann, die kommen ja noch. Von daher muss er aufpassen, denn hinter ihm lauert ja sein neuer Freund.
Ja, also Tommy Fleetwood würde ich da so gern ich ihn mag, nicht im Nacken haben wollen. Also der ist da immer für so einen Saisonschlussspurt gut, ziehe auch letztes Jahr von der Form her. Und ist ja auch jetzt, also ich meine, das ist alles, ich glaube einfach definitiv, das ist jetzt auch nicht übertrieben psychologisch, wenn man sagt, dass nach so einem Ryder Cup also ein ganz kleiner Ticken auch die Luft raus ist. Also dass es da keiner der hochdotierten Ryder Cup Spieler gewonnen hat, wundert mich kein Stück, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Die zeigen sich natürlich da und die spielen da sehr, sehr gerne, weil das tolle European Tour Turniere sind. Aber ich glaube, du musst da schon erstmal jetzt noch so ein bisschen das hinter dir lassen und das so ein bisschen verarbeiten noch, bevor du da dann wieder so ganz oben angreifst. Jetzt nicht vom Potenzial her, die haben natürlich tolles Golf gespielt zum Teil und Justin Rose hat ja auch dann, hat wirklich leider schlecht begonnen. An den ersten beiden Tagen hat er also gerade noch den Cut geschafft irgendwie und was heißt gerade noch, aber er musste um den Cut kämpfen und hat sich dann am Wochenende nochmal deutlich besser gezeigt. Aber das ist auch der Klassiker, der hat natürlich als Host irgendwie wahnsinnig viel zu tun und hat dann da einfach auch zu viel Ablenkung, denke ich, um sich da noch irgendwie dann ganz nach vorne zu spielen. Also das ist irgendwie, die hatten einfach nur eine tolle Zeit, glaube ich. Und dass dann Eddie Pepperell da hervorgeht, der ja auch letztendlich noch in dem erweiterten Kreis derer eigentlich sich befand, die sich hätten für eine Wildcard vielleicht qualifizieren können, holt sich dann halt so einen Sieg besonders gerne, weil der natürlich motiviert ist im Sinne von, hey, euch zeige ich es mal, ich kann nämlich hier auch Golf spielen. Und Pepperell übrigens, wenn man sich die Scorekarte anguckt, mit sage und schreibe 4 Eagles, also in so einer Woche, mein Eagle zu spielen, das gibt es schon öfter auf der Tour, aber 4 Eagles ist schon viel. 2 davon am ersten Tag und dann auch noch am ersten Tag ein Hole-in-One an der 9. Der hat einfach spektakuläres Golf gezeigt und hat halt einfach auch gezeigt, dass er ein paar Schläge besser war als die anderen.
Außerdem 6 Top Tens bei den letzten 9 Starts. Das spricht dann auch für eine gute Serie und entsprechend auch für einen am Ende verdienten Sieg. Lass uns über die Deutschen sprechen und da muss die Stimme wieder etwas trauriger werden, obwohl immerhin Marcel Sieben als geteilter 42. endlich mal wieder einen Cut geschafft hat. Allerdings als einziger unserer deutschen Starter. Aber für Sieben gab es immerhin mal wieder Preisgeld. Das Problem ist nur, es gab nicht so viel Preisgeld, dass man sagen kann, es bringt ihn auf dem Weg in Richtung Sicherung der Tourkarte richtig weiter. 155. Race to Dubai. So viele Chancen hat er jetzt nicht mehr groß abzukassieren.
Ja, das ist, also da sehe ich ehrlich gesagt schon die Qualifikation sich nähern. Sieben hat wie immer eigentlich gezeigt, dass er natürlich Birdie spielen kann. Hat am Samstag, wie ich finde, seine beste Runde gespielt, also Moving Day gut interpretiert. Mit einer Minus 1, das klingt jetzt nicht toll, aber bei den Bedingungen ist das wirklich keine schlechte Runde gewesen und hat da auch 4 Birdies spielen können, hat aber halt dann obligatorisch 3 Bogies drin. Und bei jetzt da auf dem Platz bei dem Wetter bogeyfrei zu bleiben, ist natürlich auch wirklich haarsträubend schwer. Aber die Sonntagsrunde war dann halt leider seine schlechteste. Also er hat dann zwar super angefangen mit einem Birdie, aber dann 4 Bogies hinterher gespielt, von noch 7 bis 16 verteilt. Und sich damit dann auch nochmal 14 Plätze verschlechtert. Und ja, es ist halt, ich meine, das ist eh ein Course gewesen, wo du tunlichst irgendwie nicht in diesem Heather, also in diesem Stroh, Gras, also halt, wo du tunlichst auf dem Fairway bleiben solltest. Machen wir es mal positiv und nicht negativ formuliert. Und da hat Marcel Sieben natürlich dann vielleicht auch mal das ein oder andere Fairway nicht getroffen und dann bist du halt auch gleich in Trouble. Und ich meine, es ist jetzt schon ein Aufwärtstrend auf jeden Fall und es wäre natürlich klasse, wenn er da irgendwie sich noch ein bisschen hocharbeiten könnte. Aber ja, die Luft wird jetzt halt so ein bisschen dünner. Und bei Maximilian Kiefer und Martin Keimer ist sie schon dünn.
Ja, aber die haben immerhin noch den Vorteil, dass sie 94. Kiefer im Race to Dubai sind und Keimer 74. im Race to Dubai. Also, dass da zumindest die Karte aktuell nicht gefährdet ist. Das kann man ja schon mal da wenigstens herausstellen. Aber für Kiefer wieder ein verpasster Cut, genauso wie für Keimer, geteilter 73. bzw. 81. mit plus 4 Kiefer und mit plus 5 Keimer und bei Keimer die 77 vom Freitag. Gut, wir haben über die Bedingungen gesprochen, aber eine 77 ist dann auch schon eine ziemliche Hausnummer. Es gab auch schlechtere, das muss man dazu allerdings auch sagen.
Ja, gab es definitiv und der Platz war nicht einfach zu spielen und die Bedingungen da, aber es ist halt Martin Keimer. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er nicht zu anderen Zeiten wunderbar in der Lage gewesen wäre, so einen Platz zu spielen, auch wenn es vielleicht ich würde es nicht zwingend sagen, dass es das absolute Top-Gelände für seine Spielweise ist, aber dass er dann mit einer 77 runtergeht, ich meine, da waren 2 Double-Bogies dabei, eine ganze Portion Bogies. Er hat auch 3 Birdies spielen können, was dann schon auch irgendwie als Zeichen immer wichtig ist, auch für einen selber. Aber Ja, der Caddy-Wechsel oder also die Entlassung von Craig Connelly hat sich da irgendwie offensichtlich auch nicht wirklich ausbezahlt. Also zumindest sieht man jetzt von außen keinen Impuls, der da jetzt, also wir hatten ja mal drüber gesprochen und ich hatte ja dann noch gesagt, dass es halt manchmal irgendwie dann wie bei so einer Fußballmannschaft an so einen Punkt kommt, wo du allein mit einem Trainerwechsel, in dem Fall verglichen mit einem Caddy-Wechsel, einfach irgendeinen Impuls setzen möchtest, um da wieder neuen Wind reinzubringen. Das hat er versucht und kann ich jetzt auch im Moment aus der Distanz nicht absehen, ob das was gebracht hat. Also ergebnistechnisch ganz sicher nicht. Und insofern, ja, also Martin Keimer hängt da leistungstechnisch schon. Also wie gesagt, das ist halt ein geteilter 81. Platz, ist mal kein Debakel auf der European Tour, aber es ist halt, die Tendenz ist halt im Moment einfach wirklich sehr schlecht bei ihm.
Immerhin darf er in der nächsten Saison dann trotz allem, was in dieser Saison passiert ist, PGA-Tour spielen. Er konnte ja aufgrund seiner Verletzung diese 15 Minimum-Turnierstarts nicht erfüllen, diese Vorgabe. Und da hatte Keimer jetzt vor wenigen Wochen eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um eben dieses Turnierminimum aufgrund seiner Verletzung aufzuheben. Und das wurde von der PGA-Tour genehmigt. Also er darf im nächsten Jahr dann sich als vollwertiges Mitglied der PGA-Tour dann nochmal fühlen. Muss da ja dann auch einiges an Punkten gut machen, weil seine Ausnahmegenehmigung dann aus dem Jahr 2014, als er die US Open gewonnen hat, dann auch irgendwann beendet ist, relativ bald, und deshalb er sich qualifizieren muss für die volle Karte bei der PGA Tour. Von daher volles Programm im nächsten Jahr für Martin Keimer. Dann hoffen wir, dass es besser wird für ihn, dass er diesen Abwärtstrend dann dauerhaft wird stoppen können. Wir gucken noch ganz kurz zu einem Ergebnis auf der Challenge Tour. Hainan Open, da hat der Schwede Kalle Samoja gewonnen mit minus 15. Und Nikolai von Dellingshausen, Anfang der Woche stand er noch auf der Warteliste bei diesem Turnier. Der wurde am Ende, obwohl er erst am Montag nachgerückt war in dieses Feld, dann tatsächlich geteilter Achter und mit minus 7 bester Deutscher, Marcel Schneider geteilter 37. genauso wie Philipp Meo mit minus 1. Und Alexander Knappe, der hatte auf der Challenge Tour bei der Hainan Open den Cut verpasst. Nächste Woche geht es da weiter mit der Foschan Open und da geht es dann also auch weiter darum, Platz 1 bis 15 im Jahresranking der Challenge Tour sich zu sichern und damit auch ein European Tour Ticket zu bekommen. Marcel Schneider, dem fehlen aktuell für einen dieser Plätze noch 9.000 Euro und Philipp Meo, der muss noch 28.000 Euro einsammeln, um sich ein Ticket für die European Tour sichern zu können. Wird also auch kein leichtes Unterfangen für diese Spieler. Wir werden auch darüber natürlich berichten, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, und schauen gleich. Na, über den großen Teich können wir in diesem Fall nicht sagen, wir schauen in die andere Richtung der Welt, nämlich zur CIMB Classic. Dort fand das zweite Turnier der PGA Tour Saison 2018-19 statt und da werden wir gleich drüber berichten. In Malaysia, Kuala Lumpur, der Austragungsort.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Zweite Station hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de. Wir schauen nach Malaysia, nach Kuala Lumpur zur CIMB Classic, das zweite Event der PGA Tour Saison 2018-19. Man ist also in Übersee unterwegs und ein Australier war am Ende ganz oben. Mark Leishman nämlich mit minus 26 ist da auf der Schlussrunde den gesamten Feld davongelaufen. 5 Schläge vor dem geteilten, oder den geteilten zweiten, muss man ja sagen, minus 21, sowohl Emiliano Grillo, Chesson Hadley als auch Bronson Burgoon, alle auf den Verfolgerpositionen, und der Titelverteidiger des letzten Jahres, Justin Thomas, auf dem geteilten 5. Platz, einen weiteren Schlag zurück. Aber Mark Leishman, der war nicht zu stoppen, hatte sich nach 3 Runden schlaggleich mit Shubhankar Sharma und Gary Woodland in diese Schlussrunde begeben und im Gegensatz zu seinen Kollegen hielt er dem Druck stand, Desiree, als Führender in dieses Turnier oder in die Schlussrunde dieses Turniers zu gehen?
Ja, oder andersrum formuliert, die anderen eben nicht. Also das war schon sehr eindrucksvoll, was Leishman da geboten hat. Und da kannst du natürlich auch mal jemanden im Flight zermürben, was er dann offensichtlich auch gemacht hat. Leishman natürlich mit einem super Start in die Schlussrunde. Birdie-Serie von 2 bis 5, also 4 Stück. kann man nachrechnen, 2, 3, 4, 5. Dann an der 9 nochmal ein Birdie, da war er dann schon auf minus 5 für den Tag, das ist natürlich auch mal eine Ansage. Dann auf der 10 gleich noch eins hinterher, war auf minus 6. Bogey an der 13, so what? Und dann nochmal zwei Birdies an 16 und 18. Das ist halt, also eine minus 7 in der Schlussrunde ist schon mal grundsätzlich eine Ansage. Mhm. Also das ist jetzt ja mal schon mal nicht so schlecht. Die anderen haben da durchaus auch gute Runden gespielt, aber eben die anderen, die weiter weg waren. Also Justin Thomas hat ihn dann noch getoppt. Der war ja als Titelverteidiger natürlich da auch, wie soll ich sagen, mit großen Erwartungen befrachtet. Der hat wirklich auch toll gespielt, super tolle Schlussrunde, minus 8. Also Birdie, Eagle, Birdie auf den Front 9, hinten raus nochmal 5 Birdies und ein Bogey. Hat sich da auch ordentlich hochgearbeitet, also 14 Plätze, um genau zu sein. Der war also fast geteilter 20. und ist jetzt auf einem geteilten 5. dann rausgekommen. Und insofern ging da schon was, aber die direkten Verfolger, sprich Shubhankar Sharma, im Besonderen haben das nicht nutzen können. Mhm.
Mark Leishman, vor allen Dingen das Putten. 25,5 Putts im Durchschnitt pro Runde gebraucht bei diesem Turnier. Er hat es letztlich auf den Grüns entschieden, hat sich da durchgesetzt gegen die Konkurrenz und er wurde bei den Kollegen der PGA Tour vor der oder nach der Schlussrunde gefragt, ob er denn vor der Schlussrunde irgendwelche Änderungen an seinem Spiel noch vorgenommen hat oder irgendwelche Erkenntnisse aus den ersten drei Tagen dann gewonnen hatte, die er dann für die Schlussrunde noch verändern wollte. Wir hören mal rein.
Not really. I mean, just the putter cooled down a little bit. Drove it pretty poorly in the first round, actually, and did a lot of work on that. Worked out what I was doing, and then drove it great. You know, well, good enough. So it was good. Felt great over the irons. Putter was obviously very good. So no, really happy with everything. It's nice to get another win.
Ja, das kann man auch wirklich sein. Zufrieden mit allem. 68, seine erste Runde. Da, wo er sagte, wo sein Driving etwas pur war. Auf der zweiten Runde, Desiree, da kann man davon nicht viel sehen. Eine 62, da muss dann schon das gesamte Spiel irgendwo auf der Höhe sein, damit man so einen niedrigen Score kriegt.
Ja, tolerable würden die sagen. nein, Mark Leishman hat da wirklich ein super Paket abgeliefert in der Woche. Natürlich geht es da immer um kleine Details, die du verändern willst. Also die sind ja ständig Work in Progress. Das sind Nuancen, die wir von außen oft gar nicht sehen. Aber die 62 war natürlich schon mal eine Ansage am Freitag. Und ich würde eben, wie gesagt, diese Schlussrunde, diese 65, durchaus sehr, sehr hoch einstufen. Einfach als Performing, als Führender am Schlusstag und auch so ein bisschen eine Lehrstunde, wie man das macht gegenüber Shubhankar Sharma und auch Gary Woodland. Weil wenn du das halt anguckst, also Gary Woodland kam nicht wirklich gut rein. Also der hatte zwei Birdies auf den Front 9, kein Bogey. Das ist erstmal, klingt das irgendwie okay, aber hat halt dann drei Bogies auf den Back 9 gespielt, nur zwei Birdies spielen können. Das ist eine minus 1 in der Finalrunde, wenn da halt die anderen das Blaue vom Himmel runterspielen, reicht das nicht. Also der ist dadurch eben auf den geteilten 5. zurückgefallen. Und Shubhankar Sharma, super sympathischer Spieler aus Indien, der leider eben zum zweiten Mal jetzt in der Situation war, der hat auch bei einem WGC mal wirklich quasi im Schlussflight am letzten Tag gelegen und ist da dann wirklich nochmal deutlich zurückgefallen, weil er eben dieser Schlussrunde und diesem Druck nicht standhalten konnte. Und das ist ihm jetzt nochmal passiert. Das ist jetzt auch noch kein Weltuntergang. Aber bei ihm war es halt wirklich immer Bogey, Birdie, Bogey, dann mal drei Birdies im Wechsel. Aber dann halt eine Bogey-Serie von 11 bis 13 und dann war er in Anführungszeichen gebrochen. Also dann wusste er halt einfach, ich bin da jetzt weit weg, da geht nichts mehr. Da war er auf Even Par für den Tag und hat sich da halt seine ganzen Birdie-Sachen, die er sich erspielt hat, eben durch die Bogies wieder ein bisschen zunichte gemacht und ist aber halt so ein junger Spieler. Ich meine, Gary Woodland ist schon länger dabei auf der Tour. Der hat allerdings auch schon öfter mal dann so eine Schlussrunde vielleicht nicht ganz so nach Hause gebracht, wie er sich das vorgestellt hat. Shubhankar Sharma ist ein super junger Spieler. Der wird daraus lernen und zwar extrem lernen, weil ich glaube, da ist es dann wichtiger, zuzuschauen, wie der andere das macht, als seine eigene Runde, die dann halt so ein bisschen in die Hose geht. natürlich im Gedächtnis zu behalten. Und Sharma hat da mit Mark Leishman wirklich ein Lehrbuchbeispiel gehabt, wie man so eine Schlussrunde spielt, aus meiner Sicht.
Und Leishman hat jetzt 2 seiner 4 Versuche mit einer Führung nach der 3. Runde ein Turnier zu gewinnen, dann auch sicher nach Hause gebracht. Ja, und bei Sharma, du hattest das WGC angesprochen, in Mexiko war das Anfang des Jahres. Wir haben das damals sogar live übertragen, diese Schlussrunde hier bei uns auf meinsportradio.de. Phil Mickelson damals der Sieger und Sharma der enttäuscht. Ich glaube, 10. war er am Ende, also auch hier bei diesem Turnier dann wieder abgerutscht. Lass uns über Mark Leishman noch ein bisschen weitersprechen. Der Mann, der jetzt ja einer der wenigen ist, die überall auf der Welt jetzt schon gewonnen haben. Es wurde auch gefragt, wie fühlt sich das an, Mark Leishman?
Well, I mean, you know, it had been over a year since I'd won. I'd had a few chances and hadn't capitalized. So, you know, playing Korea next week, the World Cup later in the year. So, Australian PGA. So, you know, I want to try and win something else before the end of the year. But, you know, this is awesome. Just be able to go back to Maui and I know the kids will be very happy that I'm bringing home a trophy.
2. Sieg letztlich beziehungsweise 4. Sieg insgesamt in seiner Karriere auf der PGA Tour. In der letzten Saison, da hat er 2-mal zugeschlagen. Arnold Palmer Invitational und BMW Championship. Jetzt eben zum Start in die neue Saison das CIMB Classic. Und er hat es eben angesprochen, Desiree, damit darf er Anfang des Jahres auf Hawaii beim Tournament of Champions dabei sein. Die Flüge dazu, die hat er aber schon letzte Woche gebucht.
Ja, das ist eine nette Geschichte. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass er damit gerechnet hat, dieses Turnier jetzt zu gewinnen oder noch ein anderes auf dem Weg dahin. Aber Mark Leishman ist eben natürlich mit seiner Familie dann in Australien auch jetzt mal in der Zwischenzeit und musste dann den Rückflug in die USA natürlich dann quasi mitbuchen und auch im Voraus buchen. Und dann haben sie sich halt überlegt, was sie machen. Und dann hat er gesagt, ach komm, wir machen hier Hawaii. Und wenn ich da spielen muss, ist gut. Oder spielen darf, muss man da wirklich sagen. Und wenn nicht, dann machen wir da halt Urlaub. Ist ja kein Problem. Und jetzt sieht es so aus, als ob der Urlaub mit ein bisschen Golf dann noch, zumindest auf seiner Seite, dann zu spielen ist. Und seine Frau Audrey kann sich dann mit den Kids ein bisschen entspannen. Da muss man eh dazu sagen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum Leishman so ein Closer ist, in Anführungszeichen inzwischen. Also jemand, der so Turniere dann gerne mal auch heimbringt, wenn er in einer guten Position liegt. Leishman hatte, also wir haben da auch schon mehrmals drüber berichtet, ja den großen Schock, dass seine Frau an so einem Toxic Syndrome irgendwie erkrankt war. Und also das war auf Messers Schneide, dass sie da dem Tod gerade noch entronnen ist. Und also das war eine kurze Zeit, hatte er, glaube ich, da irgendwie auch mal die Horrorvorstellung, dass er da als alleinerziehender Vater mit den Kindern zurückbleibt und sie wirklich stirbt. Und sowas verändert natürlich dann auch die Perspektive immer. Und das, er sagt dann natürlich selbst, naja, mein Golf ist nicht alles, wir haben jetzt so viel durchgemacht. Sie hat dann hinterher noch ein Kind bekommen und da bist du natürlich allein um das blanke Leben schon dankbar und entsprechend kann sowas den Fokus auch mal gut zurechtrücken oder dann auch so Dinge relativieren. Und bei Leishman, finde ich, führt es in letzter Zeit dazu, dass er wirklich relativ cool ist und eben in der Lage ist, so Schlussrunden durchzuziehen, wo sich halt jetzt vielleicht die Kollegen und speziell so ein junger Spieler wie Shubhankar Sharma eben noch einfach zu sehr in die Thematik in Anführungszeichen verbeißen oder der halt dann natürlich sieht, oh Gott, ich habe hier eine Chance, ein Turnier zu gewinnen und dann enormen Druck auf sich auch ausübt. Und ich glaube, dass Leishman das etwas gelassener sieht, weil er einfach schon ein bisschen mehr erlebt hat im Leben und auch ein bisschen was hinter sich hat. Und ich persönlich finde das eine total coole Geschichte, dass er jetzt seinen schon gebuchten Hawaii-Urlaub da mit diesem Turnier da jetzt noch füllen kann. Das ist eh offensichtlich, nicht, dass wir schon mal da gewesen wären, aber von den Reaktionen der Spieler natürlich ganz, ganz großartig dort zu spielen und spielen zu dürfen und eine große Ehre auch. Und Leishman hat sich das einfach verdient und allein diese Schlussrunde war so, so beeindruckend. Und ich meine, mit 5 Schlägen Führung rausgehen, das musste er auch erstmal machen auf der PGA Tour. Das gibt es natürlich immer wieder mal eine große Führung. aber das Feld war jetzt nicht armselig dahinter. Also das, die hatten schon auch versucht, ihm da noch nahe zu kommen, und er hat das einfach ganz souverän abgewehrt.
Und er bringt den Kindern nicht nur den Turniersieg mit, sondern auch ein paar Modellflugzeuge vom Sponsor. Die nennen wir jetzt nicht, weil die zahlen ja auch nicht dafür, aber wenn ihr auf der PGA-Tour-Seite guckt, dann wisst ihr, von wem es kommt. Aber da freuen sich die Kinder auch mit so kleinen Gaben ihres Vaters dann spielen zu können. Da können sie wahrscheinlich auch mehr mit anfangen als mit diesem Turniersieg.
Ja, gut, die Kinder können im Laufe des Lebens noch viel damit anfangen, weil es das Geld ist, was die letztendlich auch großzieht. Im Moment interessiert es die vielleicht noch nicht so dolle, aber ich glaube, dass für Leishman eben die Kinder und auch natürlich besonders seine Frau dann natürlich ein super Rückhalt und auch eine tolle Motivation einfach sind. Und ja, also das ist schön zu sehen, dass eine Familie, die so von Schicksalsschlägen gebeutelt war oder von einem Schicksalsschlag, der aber ganz furchtbar zu sein schien, dass die dann einfach jetzt happy ever after irgendwie, ist ja sowieso auch nicht immer der Fall, aber dass sie das jetzt mal genießen können. Und also Leishman ist es zu gönnen. Und er hat also generell bei dem Turnier jetzt, finde ich, eine gute Performance geliefert, zusammen mit noch ein paar anderen Spielern jetzt auch, zum Beispiel Louis Oosthuizen. Also ich hatte so ein bisschen ein Presidents Cup-Gefühl, weil da einige Spieler einfach in the mix waren, die beim Presidents Cup spielen, also Südamerikaner auch mit Emiliano Grillo, Australien mit Mark Leishman, Justin Thomas in der Mitte drin und übrigens auch noch ganz kurz erwähnt, auch Paul Casey mit einem geteilten 13. Platz, jetzt nicht ganz super vorne dabei, hat dazu einen etwas zu schlechten Samstag gespielt, aber mit 66, 65, daneben 71 leider und 68 hat er sich da gut platziert und also da hat er auch irgendwie nochmal eine Visitenkarte abgegeben. Also es war ein interessantes Turnier auf jeden Fall und I'm happy für Mark Leishman.
Er hat auf jeden Fall nicht gesagt, dass er glücklich sterben wird. Er hat noch einiges vor.
Nein, also das wäre jetzt auch sehr unangebracht mit den Kids und so weiter.
Das stimmt, das war eben so. Deutsche waren in Anführungsstrichen nicht unter den Opfern bei der PGA Tour, aber um Deutsche geht's gleich bei der LPGA Tour. Da sprechen wir dann über Sandra Gahl und Caroline Masson, aber vor allen Dingen über die Siegerin Inji Chun, und die hatte ja eine lange Durststrecke durchzumachen, bis es jetzt beim Heimspiel in Incheon mal wieder geklappt hat. Gleich die LPGA Tour hier bei uns auf meinsportradio.de bei Nurgolf.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
LPGA Tour, unsere nächste Station hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de. KEB, Hana Bank Championship in Incheon, Korea, und eine Lokalmatadorin hat zugeschlagen und es hat nicht eine x-beliebige getroffen, sondern Inji Chun, und die hat schon so lange, ich glaube fast 2 Jahre gewartet darauf, dass es mal wieder klappt bei ihr. Am Ende hat sie tatsächlich diesen Turniersieg eingefahren und das sogar deutlich. Minus 16 ihr Score nach 4 gespielten Runden, 3 Schläge vor Charlie Hull, die gleich Probleme am Schlusstag hatte, und einen weiteren Schlag, 4 insgesamt vor Sungjung Park aus Korea, Minji Lee und auch Aria Yutanogan, genauso wie Danielle Kang, die liegen auf diesem geteilten 3. Platz. Zu den Platzierungen der deutschen Damen kommen wir später. Desiree, würdigen wir erstmal die Siegerin, würdigen wir erstmal Inji Chun, die ja ihre Dürre beendet hat, und wir hören mal, was sie bei der LPGA Tour dazu sagte.
Yeah, I had a little tough time, but I just keep trying, trust by myself, and then when I made a win from the last week, everyone said, oh, Inji is a really good turning point for you, so I'm really happy to what they said, but I had a lot of pressure from there, so I really want to show them everything, so now I did, so I'm really happy.
die sonst sehr reservierte Inji Chun diese Rede mit einer sehr emotionalen Siegerrede im Interview.
Ja, kann man auch so ein bisschen verstehen, weil sie wirklich, letztendlich auch, das hat sie jetzt hier nicht gesagt, aber es ist bekannt, dass es da halt einfach das gibt halt heutzutage auch das Internet und da hast du dann irgendwelche Kommentare über Spieler, die halt außer Form sind und das hat sie wohl sehr mitgenommen. Und wenn du dann natürlich als koreanische Spielerin, wo es einfach auch noch ein bisschen mehr auch um Gesichtswahren geht und einfach, wo du da vielleicht noch ein bisschen empfindlicher bist, dann natürlich dich da im Internet irgendwelchen Kommentaren ausgesetzt siehst, trifft dich das vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn das eine europäische oder amerikanische Spielerin ist. Und ich meine, Inji Chun ist Major-Siegerin, ja, also das letzte Turnier, was sie gewonnen hat vor 2 Jahren, das war 2016, die Evian Championship, das ist jetzt nicht irgendeine Spielerin auf Tour und sie hat sich aber da sehr, sehr frustrieren lassen und hat sich da einfach auch runterziehen lassen ich glaube, dass auch jetzt das Interview, was ja koreanische Spielerinnen, also manche sind da recht routiniert auf Englisch, aber jetzt auch nicht alle. Und bei ihr ist es schon so, dass sie natürlich noch ein bisschen nach Worten ringt, weil sie formulieren will. Aber ich glaube, dieses Interview war natürlich jetzt auch das erste Mal wieder auf einem Präsentierteller letztendlich. Insofern ist da mehr Emotionen bei ihr dahinter, als man eigentlich vermuten würde. Ich meine, sonst sagst du halt, die hat schon x-mal gewonnen auf Tour und jetzt halt mal eine längere Zeit nicht, meine Güte. Aber ich glaube, das war für sie ein ganz, ganz wichtiger Gewinn und entsprechend ist es auch einzuordnen, dass sie da tatsächlich dann in Tränen ausbricht. Sieht man bei ihr tatsächlich selten.
Es kam aber auch noch eine persönliche Komponente dazu. Ihre Großmutter nämlich vor einigen Wochen ins Krankenhaus gekommen und der wollte sie unbedingt einen Sieg widmen, damit der es besser geht und sie ihr eben auch zeigen kann, wie sie liebt. Und das hat auch eben funktioniert und das machte dann diese ganze Geschichte noch emotionaler. Und dann kommt noch was dazu, denn sie hat bisher ja 13 Mal auf der LPGA-Tour gewonnen und hat immer gesagt, diese 13, ich hasse diese Zahl, ich hasse diese Zahl und jetzt sind es endlich 14 und dass es jetzt endlich 14 sind, das fand sie dann auch noch sehr bemerkenswert und vor allen Dingen auch sehr beruhigend.
I'm just really happy because before this week I won 13 times on professional tournament. I'm glad that I'm finally done with the number 13. I hated this number.
Die Unglückszahl wollte auch keiner länger bei sich stehen haben in der Statistik. Offensichtlich auch leicht abergläubisch.
Ja, wobei mich das wundert, weil in Asien eigentlich ganz andere Zahlen doof sind als bei uns. In Japan ist es die 6 oder 7 oder 8, irgendwie sowas. Also da gibt es nämlich dieses Stockwerk auch immer nicht in Hotels. Ob es jetzt in Korea oder vielleicht sind die da auch schon sehr westlich und haben sich da auch auf die 13 als ungute Zahl geeinigt. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber klar, ich meine, ich glaube, die 13 hat sie auch deswegen hauptsächlich so furchtbar gefunden, weil sie halt so lange jetzt da stand. Und es ist halt schon auch einfach, denke ich, ein wichtiger Impuls gewesen für sie. Sie hat ja auch selbst gesagt im Interview, dass das eben die International Crown jetzt da in Korea war und dass sie da im Winning Team war. Das ist zwar dann vor Ort, darf man gar nicht unterschätzen, das haben ja die Mädels letzte Woche schon gesagt oder die Damen letzte Woche, dass es natürlich auch ein enormer Druck ist, wenn du dann vor so einer Homecrowd spielst und da natürlich unbedingt erfolgreich sein willst. Aber ich glaube, dass das für Inji Chun jetzt tatsächlich so eine Art Wendepunkt war und dass er das Auftrieb gegeben hat und dass er das jetzt durchziehen konnte. Und insofern ist sie jetzt wieder back in the winner's circle und hochverdient auch, weil sie letztendlich, ja, und da sind wir auch wieder dabei, das ist so ein bisschen eine Parallele zu Leishman auch, weil sie halt auch ihre Kontrahentin in Schach halten konnte. Und eine ganz wichtige Kontrahentin war da Charlie Hull, die wir ja sehr gerne kennen, sehr gerne mögen und gut kennen aus England. Die letztendlich die Chance gehabt hätte, da auch sich ganz, ganz vorne da zu platzieren, die aber halt mit einer 71er-Schlussrunde einfach dann entsprechend zurückgefallen ist. Und wenn du das halt vergleichst mit der Scorekarte von Inji Chun, die halt ein einziges Bogey an der 10 hatte und ansonsten eben 2 für 6, 7 Birdies, die dann eben diese 66er-Runde ergeben und dann eben die 71 von Charlie Hull dagegen stellst, die halt wirklich immer Birdie, Bogey mehr oder weniger gespielt hat. Also ein paar Birdies mehr als Bogies, aber ne, auch nicht viel. Und also eins, um genau zu sein, vor lauter Bunt verliere ich schon Übersicht, wird Charlie Hull, denke ich, definitiv nicht zufrieden sein, dass sie diese Schlussrunde nicht besser gespielt hat, weil die ist gut drauf zurzeit, die ist wirklich hungrig auf Siege und hat sich da super auf der LPGA-Tour eingenistet, wie ich finde. Und die Schlussrunde hat sie halt weggegeben. Also da hat sie einfach nicht gut gespielt, nicht gut genug gespielt. Und auf der anderen Seite kann man halt daran auch sehen, wie gut die 66 von Inji Chun dann letztendlich auch war. Weil da musst du schon auch ein bisschen runterscrollen, bis du eine vergleichbare Runde findest. Also es gab Jin Young Ko hat tatsächlich, also eine koreanische Spielerin, hat eine 64 dahin gezaubert, kam aber von sehr, sehr weit hinten dann insgesamt. Aber ansonsten waren die tiefen 60er-Runden jetzt nicht so selbstverständlich, gerade bei denen, die relativ weit vorne im Klassement waren. Nelly Korda hat auch eine 65 gespielt. Aber ansonsten bewegt sich das in der Tendenz schon Richtung 68, 70, 71 gerne mal. Und dann muss man wirklich honorieren, dass das Inji Chun das eben mit der 66, zweimal 66, Samstag und Sonntag, halt wirklich souverän nach Hause gefahren hat und da die Nerven behalten hat. Und Charlie Hull wird sich ärgern, dass sie da eben nicht besser Paroli bieten konnte.
Die von dir angesprochene Jin Jung Ko, übrigens die Titelverteidigerin, auf Platz 7 am Ende gelandet. Sandra Gahl, beste Deutsche, auf dem geteilten 19. Platz. Die hat sich eine bessere Platzierung, die durchaus drin gewesen wäre, ja, mit ihrer Schlussrunde letztlich vermasselt. Eine 75 gespielt auf der Schlussrunde und das ist eine sehr, sehr bunte Scorekarte, vor allem die 16, dann nochmal mit einem Double Bogey.
Ja, also das einzig Tröstliche ist eigentlich das Birdie auf der 18, was allerdings auch ein paar 5-Loch war und auch die Möglichkeit grundsätzlich bietet. Ja, sie hat eben Birdie auf der 3 gespielt, da ging es eigentlich ganz gut los, da lag sie noch auf insgesamt minus 9. Und dann ging es halt dann irgendwie mit 3 Bogies schon deutlich nach unten und dann eben das Double Bogey an der 16. Auch das war halt einfach unglücklich und hat sie dann doch ziemlich weit nach unten dann jetzt noch irgendwie katapultiert. Und insofern wird sie da mit der Schlussrunde ganz sicher nicht zufrieden sein. Viel zufriedener sein mit der Schlussrunde kann aus meiner Sicht Caroline Masson. Die hat nämlich mit einer 68 ein Bogey und ansonsten nur nur Birdies im positiven Sinne. Hat die sich nämlich noch richtig nach oben gespielt und hat da eine sehr, sehr gute Schlussrunde. Also die beste Runde des Turniers definitiv am Sonntag gespielt. Bei ihr ist nur das Problem, sie ist insgesamt auf einem geteilten 37. Platz. Sie hat halt am ersten Tag eine 68 da auf den Platz gelegt und also musste da schon um einen Cut kämpfen und das ist halt dann ein bisschen blöd. Also das da war dann nicht mehr zu holen, aber die hat sich deutlich verbessert. 78, 71, 70, 68, das kann man als deutliche Progression in die gute Richtung irgendwie interpretieren, würde ich mal sagen.
Das kann man auf jeden Fall und von daher können wir auch ja, ein positives Ergebnis dann mitnehmen in unseren letzten Teil hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und da geht's nochmal zu den Champions, nochmal rüber nach Amerika und da schauen wir drauf, was Bernhard Langer gemacht hat und der hat richtig, richtig gut wieder abgeräumt bei der SAS Championship im Prestonwood Country Club, hat er sich nämlich den 38. Turniersieg seiner Karriere auf der Champions Tour gesichert und über den sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Letzte Station heute bei Nurgolf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir schauen auf das SAS Championship im Prestonwood Country Club in Cary in North Carolina und auf Bernhard Langer. Der hat sich da nämlich den 38. Turniersieg seiner Karriere gesichert mit minus 22. 6 Schläge vor Scott Parel am Ende das Turnier abgeschlossen und 7 Schläge lag er sogar vor dem dritten, vor Jerry Kelly. Wir gucken mal drauf auf dieses Event, wo die Konkurrenz über Bernhard Langer gesagt hat, der spielt mal wieder in seiner absolut eigenen Welt. Er hat sich damit beim letzten regulären Turnier der Champions Tour dieser Saison dann auch den Sieg gesichert. Und ja, die Frage an Bernhard Langer bei den Kollegen vom Golf Channel war dann, hat er diesen Sieg kommen sehen, hat er ihn erwartet?
Not really. I knew I was close, but there was always something missing in the puzzle. Either the putter wasn't good enough or the driver or the irons or something. And this week was very special. I mean, 10 under the first day. I had a 4-hole spell the second round where I wasn't happy, or 5 holes, but the rest was pretty amazing.
62, 67, 65, oh, kann man von amazing sprechen?
Definitiv ja. Und sein 4 oder 5 Loch-Aussetzer in der zweiten Runde hat sich in einem einzigen Bogey letztendlich geäußert, was er in der zweiten Runde gespielt hat. Kann man also auch noch stehen lassen. Und ja, wenn du dir allein diese erste Runde von Bernhard Langer anschaust, also minus 10 ist schon nett, da weißt du schon, da müssen ein paar Birdies her, damit das rechnerisch zustande kommt. Der ist quasi langsam in Tritt gekommen, hat auf den Frontline nur 2 Birdies gespielt und hat dann beschlossen, naja gut, okay, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Und hat halt von der 10 bis zur 18 nochmal 8 hinterher gespielt. Also die 14 war da ein Totalaussetzer mit einem Paar. Das darf natürlich nicht passieren. Kleiner Scherz. Und hat da natürlich mit dieser 62 schon mal irgendwie gezeigt, wo der Hammer hängt. Wobei, da war Tom Lehman noch mit ihm gleich platziert. Der hat nämlich auch eine 62 gespielt am ersten Tag. Aber dann die beiden Folgerunden mit 67 und 65 waren dann halt besser als die 70, 71 zum Beispiel von Tom Lehman. Ja. Und 3 derart gute Tage hat er auch schon länger nicht mehr gehabt, finde ich. Und insofern hat er da halt sich wirklich da vom Feld extrem wegspielen können. Mit 6 Schlägen Abstand, das ist schon eine Nummer. Also du hast bei Langer ja grundsätzlich irgendwie viele bemerkenswerte Karriere, Statistiken und sonst irgendwas. Aber das ist, also ich habe mal nachgeguckt, das ist Langers 7. Sieg, wo er mit mindestens 6 Schlägen Vorsprung gewonnen hat. Mhm. Und seine größte Spanne an Vorsprung war 13 Schläge 2014 bei der Senior Open Championship. 13 Schläge. Und das letzte Mal, dass ein Spieler mit 6 Schlägen Vorsprung gewonnen hat, war 2016. Und großes Ratespiel, Malte, wer war dieser Spieler?
Puh, eventuell Bernhard Langer?
Ja, Wahnsinn, du bist echt ein Experte. Nein, also es ist diese Liste, diese Statistiken bei Bernhard Langer sind natürlich abgefahren. Also das ist unglaublich. Und er spielt, wenn du es jetzt mal über Jahre siehst, definitiv in der eigenen Liga, finde ich. In diesem Jahr haben wir verhältnismäßig wenig über ihn berichten können, weil er damals noch nicht so viele Siege angehäuft hat. Aber er kommt zur richtigen Zeit in die richtige Form, würde ich sagen.
Er geht als Nummer 1 in die Schwab Cup Playoffs, also zur richtigen Zeit, wie du es eben gesagt hast. Tatsächlich kann man absolut unterstreichen. Und er hat nochmal richtig Gas gegeben auf der Back 9 der Schlussrunde. 3 Birdies gab es auf der Front 9, 4 folgten dann. Da hat er, wie er selber im Interview auch sagte, das Pedal runtergetreten.
I just wanted to keep playing the way I was playing, aggressive, and keep the pedal down, because you never know, you know, I was paired here with Tom Lehman a few years ago, and he finished birdie, eagle, birdie, or birdie, birdie, eagle, birdie, and beat me by 1. So it's just, you know, Right. Stuff can happen out here. The guys are that good, so I knew I needed to keep making birdies.
Wer so bescheiden ist wie Langer, aber auch alles erlebt hat in seiner Karriere, der kann das natürlich auch sagen. Aber selbst Bernhard Langer mit 61 nimmt noch Tipps entgegen von seinem Coach, nämlich.
Yeah, he said the club face was a little shot at the takeaway, because I kept blocking the odd iron shot here and there, and says, so if your shot going back, you're probably going to open it forward. And I didn't want to believe him at first, because that's the last thing I would have done, is open the club face more if I'm losing it right. But he was right, as usual, so it worked out pretty good today.
Selbst ein Mann wie Bernhard Langer braucht noch einen Trainer.
Ja, das ist bei jedem Golfspieler immer wieder mal wichtig, dass da von außen jemand drauf guckt. Es gibt nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, die sich grundsätzlich nichts sagen lassen und wo es trotzdem funktioniert. Also es gibt viele, die sich nichts sagen lassen, besonders im Amateurbereich, aber da funktioniert es dann halt auch nicht. Und bei Bernhard Lange ist es tatsächlich so, ich meine, das ist glaube ich, selbst für einen Spieler seiner Routine, und ich meine, du könntest jetzt ja sagen, der hat so viele Jahre im Profigeschäft hinter sich, der weiß doch, was er korrigieren muss. Nein, aber er sieht ja auch nicht, was er macht. Mhm. Also du hast ja eigentlich nur das Spielgefühl und das kann manchmal trügen. Und es ist in dem Fall ja tatsächlich so, dass ihm dann sein Coach, also Willi Hoffmann ist es, dass der ihm was sagt, was auch noch gegen sein Gefühl geht. Also es ist ja klar, wenn du die Bälle rechts wegdrückst und jemand sagt dir, mach die Schlagfläche auf, sagst du, what? Das würde ich jetzt gerade gar nicht machen. Und insofern ist es aber halt, finde ich, auch ein Zeichen von Langers Klasse, dass er dann das trotzdem eben annimmt und ausprobiert und dann hinterher sagt, naja, er hat ja recht, wie immer. Also das ist, ich glaube, du wirst auch nur dann letztendlich wirklich groß, wenn du in der Lage bist, Kritik anzunehmen, beziehungsweise die Kritik auch zum rechten Zeitpunkt zu holen, beziehungsweise Input zu holen. Und das ist halt bei Lange einfach sehr, sehr gesund. Der hat halt das Ganze drumrum. Also so ein Golfer ist ja immer ein Paket aus allem, aus Trainer, aus Caddy, aus Physio, aus whatever. Das ist ja ein ganzes Team, was da letztendlich beschäftigt ist. Und bei Langer stimmt das halt, weil der in seiner jahrelangen Erfahrung sich halt auch da entsprechende Leute an die Seite holt, von denen er genau weiß inzwischen, wenn die dann was sagen, dann muss ich das ausprobieren, dann muss ich das auch anwenden und normalerweise funktioniert es dann auch. Und insofern ist das, ja, also finde ich auch sehr nett, dass er da Willi Hoffmann erwähnt im Interview und ihn auch entsprechend so darstellt, dass das halt wirklich ein guter Tipp war, der ihm dann geholfen hat.
Ja, und so gewinnt man dann den 38. Turniersieg seiner Karriere auf der Champions Tour. Jetzt fehlen nur noch 7, um mit Hale Irwin gleichzuziehen. Der ist der aktuelle Rekordhalter, was Siege auf der Champions Tour angeht. Aber wenn man das mal so durchrechnet, Langer gewinnt alle 6,05 Turnierstarts, dann am Ende auch das Turnier. Da kann man ja ausrechnen, wie lange er noch spielen muss. Das ist nicht mehr lange.
Den gleichen Gedanken hatte ich übrigens auch, wobei ich davon ausgehe, dass es oft, wenn er jetzt in Fahrt kommt, keine 6 Turniere dauert, bis der nächste Sieg um die Ecke kommt, und ich würde ihm da durchaus genügend Torriecher, in Anführungszeichen, mal beim Fußball sagen, attestieren, dass er jetzt, wenn die Playoffs kommen und da jetzt 3 super wichtige Turniere anstehen, dass er da erst richtig auftritt und dann auch relativ schnell das noch erledigen kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, bei einem Sportler, das ist ja bei Tiger Woods auch seit Jahren jetzt Thema, so und so viele Major-Siege muss er noch kriegen und so weiter. Da geht's halt um die ewigen Bestenlisten und du willst da dich als Sportler verewigen. Und da geht es halt nicht darum, dass du so eine rundum gelungene Karriere insgesamt hattest, wie es jetzt Lange zum Beispiel ja extrem hat, sondern der ist natürlich auf der Jagd, da noch die letzten paar Rekorde noch zu brechen, die da noch offen sind. Viele sind es eh nicht mehr. Und da schauen wir doch gerne zu.
Es war sein 4. Sieg im Alter von über 60. Hale Irwin, der hat übrigens nur 3 jenseits der 60. Also da ist er schon mal vor dem amerikanischen Kontrahenten. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden das auf jeden Fall alles natürlich für euch berichten. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das war wieder eine schöne, eine runde Sendung mit 4 Turnieren, über die wir sprechen konnten, beziehungsweise 5. Wir haben ja auch ganz kurz die Challenge-Tour noch gestreift und wir können uns eigentlich zufrieden zurücklehnen, Desiree, und letztlich nach dem Motto von Eddie Pepperell verfahren.
We can all die happy.
Das machen wir nicht. Wir kommen nächste Woche wieder, versprochen, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.